Ja, ich habe hier noch einige Talkgäste eingeladen und ich bitte euch nach vorne zu kommen. Ihr wisst ja, wen ich meine, genau. Ihr stellt euch ja auch gleich vor. Ja, wir haben heute das Thema Zugangswege zu Gott. Und die richtig gute Nachricht ist ja, dass Gott bereits in Jesus Christus auf ganz besondere Weise auf uns zugegangen ist. Gott ist Mensch geworden, um uns zu begegnen. Und so könnt ihr euch jeder Einzelne eigentlich vorstellen, dass Gott auch heute so vor euch steht mit offenen Armen und euch begegnen möchte, euch berühren möchte, euch beschenken möchte. Aber wir Menschen sind ja sehr unterschiedlich gemacht. Gott ist kreativ und wenn ihr euch umseht, dann seht ihr diese Vielfalt von Gottes genialen Gedanken. Wir sind verschiedene Menschen. Ich denke, manche von euch haben schon solche Bücher gelesen wie die 5 Sprachen der Liebe, weil jeder seine Liebe unterschiedlich zeigt. Der eine, indem er mit dem anderen Zeit verbringt, der andere, indem er vielleicht besonders Worte findet, ihn lobt, der andere vielleicht durch Hilfsbereitschaft. Also es gibt so verschiedene Wege, Liebe zu zeigen, aber eben auch Liebe zu empfangen. Und es ist gut, dass Gott uns unterschiedlich ausgedacht hat. Insofern wollen wir heute mal anschauen, was es denn für Möglichkeiten gibt, Gott zu begegnen. Es gibt ein Buch, das heißt 9 Wege, Gott zu lieben. Das hat Bill Halbes nochmal runtergebrochen auf 7 verschiedene Wege, Gott zu begegnen. Also man kann da in der Literatur verschiedene Dinge finden. Und wir wollen heute da ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich habe hier Gesprächspartner eingeladen, die verschiedene Zugangswege haben, die ihnen besonders helfen, Gott zu begegnen. Dabei hat nicht jeder einen einzigen nur. Man hat verschiedene Wege, aber es gibt doch Wege, wo wir merken, da geht mir das Herz auf, das sind Wege, das ist ein Weg, da begegne ich Gott doch am stärksten. Da habe ich besondere geistliche Erlebnisse. Also insofern schauen wir uns gleich mal an, wie wir leben können, wie wir geschaffen sind, Gott zu erleben, aber Gott auch wieder zu lieben. Und Jesus hat ja das Gebot aus dem Alten Testament noch einmal so ins Zentrum gerückt. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Es geht also um eine ganzheitliche Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Und ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, Priorisierungen, wie wir Gott erleben können und wie wir Gott lieben können. Nun sitzen hier nicht alles bekannte Leute, sondern teilweise unbekannte Leute. Neben mir hier sitzt der Markus und du schreibst ja gerade deine Doktorarbeit, deshalb ist der Zugang, der gleich kommt, auch irgendwie gut dir zuzuordnen, deswegen bin ich auch auf dich gekommen. Aber erzähl uns doch zunächst mal, von welcher Gemeinde her du überhaupt hier zu mir nach Hamburg gekommen bist und dann erläuter uns doch ein bisschen, was du für einen besonderen Zugang zu Gott hast.
Genau, Markus ist mein Name, ich komme aus Flensburg, der Arche dort, bin seit einem Jahr da Vikar, bisschen mehr als einem Jahr jetzt und es ist nicht ganz wahr, ich schreibe nicht nebenbei meine Doktorarbeit, ich schreibe immer noch meinen Antrag für die Doktorarbeit, das ist so neben dem Pastorat nicht so ganz leicht, das ist ja so ein ziemlich ausführliches Ding und so. Aber tatsächlich bei einem Professor hier in Hamburg. Also ich bin dann ab und zu mal hier, um mit dem zu reden darüber und so. Genau. Soll ich die erste Frage jetzt schon beantworten oder wie?
Genau? Ja, genau. Du kannst eigentlich schon. Ich habe auf der Folie mal ein Bild von meiner Bibel. Ich weiß nicht, ob du auch deine genauso anmalst, aber auf jeden Fall Bücher sind für dich wichtig und auch das Bibellesen. Und erzähl doch mal, den Zugang nennt man so den intellektuellen Zugang, Gott lieben mit dem Verstand. Erzähl uns doch mal, wie du Gott da auf diesem Wege besonders erlebst.
Ja, gerne. Ich habe Theologie studiert an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Die gilt jetzt nicht so als eine besonders charismatische Hochschule, eher so extrem akademisch. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, tief zu forschen. Fachbereich Neues Testament war immer so mein Fachbereich, in dem ich mich so wiedergefunden habe. Griechisch zu lernen, Wortstudien zu machen, herauszufinden, wie die Wörter miteinander zusammenhängen, das hat mir immer eine Form gegeben, zu verstehen, was Gott von mir will und mit mir will. Ein Erlebnis, das ich euch vielleicht erzählen kann, das immer zum Schmunzeln bei anderen Leuten führt, ist, dass ich an der Arbeit saß, eine Hausarbeit für das Fach Neues Testament, musste eine Exegese schreiben, also ganz wissenschaftliche Auslegung von einem Text. Und dann liest man immer so Kommentare dazu, die irgendwelche viel schlaueren Leute als man selbst geschrieben hat zu dem Text und versucht herauszufinden, was könnte da alles so drinstehen. Und das ist jetzt normalerweise nicht die Zeit, in der man sich so um seine eigene Seele und seine Spiritualität sorgt, weil diese Bücher doch sehr trocken sind. Ich habe dann irgendwann einen Kommentar aufgeschlagen über den Epheserbrief, weil das war eine Stelle über den Epheserbrief, über die ich geschrieben habe, von einem ganz wissenschaftlichen Theologen, der vor allem damit arbeitet, dass er die Wörter, die im Text vorkommen, in allen anderen griechischen Literatursorten nachguckt, bei den Philosophen und den Stücken, die es von Homer gibt und so weiter. Also das ist jetzt nicht keine gute Nachtlektüre eigentlich, die man so liest. Aber ich habe dann da so einen Satz gelesen, da ging es dann darum, wie Paulus den Himmel versteht. Und es war, ich kann den Satz heute gar nicht mehr wiedergeben. Ich habe noch nachgeguckt, ich bin ja relativ kurzfristig angefragt worden, ich habe ihn nicht mehr gefunden. Aber ich weiß noch, dass dieser Satz im Grunde total trocken war, aber mich so angesprochen hat, dass ich in der Bibliothek saß und angefangen habe zu weinen vor Freude. Dann kamen irgendwelche Leute zu mir und sagten, Max, alles okay? Und ich habe dir diesen Satz vorgelesen und alle haben mich so... Was los mit dem so? Hat er nicht genug Schlaf gekriegt oder so? Aber diese Art, irgendwie tief in den Text zu gehen und dann eine Sache irgendwie richtig tief zu verstehen, das hat mir immer geholfen, irgendwie mich mit Gott zu verbinden.
Herzlichen Dank. Eigentlich säßen hier noch zwei Frauen auch in der Runde. Die mussten leider jetzt schon früher abfahren, weil die nur den ersten Gottesdienst in Bambig Süd, deren Gemeinden besucht haben. Und deshalb, der ist sozusagen jetzt schon zu Ende in Bambig Süd. Und deshalb fahren die sofort nach Bremen und Berlin ab. Und deshalb hat es ihnen jetzt doch nicht gereicht, hierher zu kommen. Eine Frau aus Berlin, die hätte zum nächsten Zugang etwas gesagt, nämlich zum kontemplativen Zugang. Kontemplativ, das sind Menschen, Contemporo heißt ja mit Zeit, die sich gern Zeit nehmen für ihre Beziehung mit Gott, die vor allen Dingen Gott in der Stille erleben, eben nicht im Zusammensein mit anderen in einem großen Lobpreis-Event oder im Gottesdienst, auch nicht unbedingt in einer Hauskreis-Kleingruppe, wenn man gemeinsam über ein Thema spricht, sondern das sind Menschen, die Gott ganz besonders begegnen, wenn sie so ganz ihre Ruhe haben, wenn sie ganz alleine vor Gott sind. Solche Zeiten, also das mag jetzt hier so ein bisschen düster aussehen, hier diese Ansicht von einer Kirche, aber das kann man ja auch wie positiv nehmen. Ich bin in meiner Höhle, ich schotte mich ab von dem Lärm der Zeit, von vielen anderen Sinneseindrücken, die es gibt. Und bin einfach alleine mit Gott. Und es gibt Menschen, die gerade in dieser Einsamkeit vor Gott, im Gebet, in dem Hören auf Gott, vielleicht sogar ganz in der Stille, einfach nur in den Gedanken bei Gott zu sein, in den Gedanken vor Gott zu sein, ihre tiefsten Erfahrungen machen. Das ist ein Teil der Intimität dieser Menschen mit Gott. Und das ist eben auch ein ganz starker Zugang. Und wir merken schon, wie unterschiedlich eben es sein kann, wie wir Gott begegnen. Aber das ist eben auch eine Möglichkeit und ich denke, unter uns sitzen sicher auch Menschen, denen das so geht, dass sie sagen, ich brauche das immer wieder, dass ich mir Zeit für mich und Gott einräume in Abgeschiedenheit und bei allem, wo ich weiß, ich brauche auch Gemeinschaft und Beziehungen, ist doch diese abgeschottete Zeit mit Gott für mich der allervordergründigste Weg, starke geistliche Erfahrungen zu machen. Aber dann gibt es natürlich auch andere Zugangswege, eher den beziehungsorientierten Zugang. Und da kannst du, Alex, was zu sagen.
Ich kann mich gerne nochmal vorstellen. Mein Name ist Alex. Ich bin derzeit noch in Spandau in der Josor-Gemeinde. Ein paar Leute auch mitgebracht. Und bald auch in dieser Gemeinde, oder was heißt auch, aber bald in dieser Gemeinde, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich wurde gefragt, zum beziehungsorientierten Zugang was zu sagen. Und zwar... ich bin vielleicht gar nicht so richtig so ein Paradebeispiel für die Bereiche, aber irgendwie merke ich, ist das doch da und ich kann mich sicherlich nicht alleine dem zuordnen, aber habe gewisse Anteile, die ich euch auch gleich nennen werde, von denen ich merke, das ist schon mein Zugang. Vielleicht ein ganz banales Beispiel. Ich war neulich jetzt vorgestern mit einem meiner Mitarbeiter unterwegs und wir haben eine Hasper gesucht. Und wir haben dann jemanden gefragt, die aus Hamburg kommt, und die hat gesagt, ja, hier nur bis zur Ecke und dann rechts. Eigentlich hätten wir nach links gemusst, aber gut. Und dann sind wir gelaufen. Wir haben einfach keine Hasper gefunden. Und das ist wohl einer der größten Sparkassen irgendwie Deutschlands, habe ich mir sagen lassen, wie auch immer. Aber wir haben die Hasper einfach nicht gefunden. Aber am Ende des Weges hab ich irgendwie gemerkt, das war so eine schöne Zeit. Und wir haben eigentlich das Ziel nicht erreicht, was wir eigentlich hatten. Also letzten Endes haben wir dann doch einen ganz großen Bogen gemacht. Wir haben irgendwann gemerkt, huch, wir sind auf der Reeperbahn, und dann sind wir doch nochmal irgendwie schnell weggerannt natürlich. Und dann haben wir irgendwann eine Hasper gefunden. Aber das war zwar irgendwie unser Ziel, aber wir haben miteinander gesprochen und uns ausgetauscht. Und das war einfach so ein schöner Moment. Und es klingt vielleicht so ein bisschen banal, aber in diesen Momenten merke ich, dass Gott auch da ist. Dass wenn man sich austauscht, auch gerade so über Bibel oder so, oder über Glaubensmomente, dass ich merke, das baut mich auch persönlich auf. Das ist ja irgendwie mein Zugang. Und in all den Zugängen, die es gibt, merke ich immer wieder, dass Gott es liebt, Begegnung zu haben, dass Gott es liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und das ist so, also deswegen respektiere ich alle anderen Zugänge, aber das ist ja eigentlich der einzig wahre Zugang. Dass Gott Beziehungen liebt, und darüber freue ich mich auch. Oder auch eigentlich eine ganz banale Geschichte. Wir haben einen Gottesdienst bei uns. Unser Jugendgottesdienst ist aus zwei Teilen eigentlich geschaffen. Ein Gottesdienstpart und dann ein Gemeinschaftspart. Und mir ist es klingt zwar ein bisschen banal jetzt wirklich, aber mir ist es wichtig, dass der Gottesdienstpart auch irgendwann vorbei ist. Das ist komisch, dass ich das als Pastor sage, weil so der Gottesdienst ist immer so das Champions League Finale, ja, das ist so immer, das ist der Moment, den wir immer irgendwie feiern, ja, mit liturgischen Elementen, und es ist auch ganz wichtig und auch mir ganz wichtig, aber ich freue mich auch, wenn der irgendwann vorbei ist und dann die Zeit der Gemeinschaft, weil das ist die Zeit der Jüngerschaft, dann kann man miteinander reden und dann hört man voneinander, und das baut mich persönlich auf. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das nachvollziehen kann. Aber das sind so die Momente, wo ich merke, da ist Gott präsent. Jetzt nicht in jeder Gemeinschaft, also nicht mit jedem, den ich spreche. Da merke ich, wow, Gott ist präsent, Gott ist da. Aber ich merke schon, das ist schon mein Zugang. Genau.
Ja, super ist, dass du einfach auch zum nächsten Zugang noch was sagst, weil Jordana jetzt ja auf dem Weg nach Berlin schon ist und nichts dazu sagen wird. Wir können Gott erleben, Gott lieben, auch in der Anbetung. Das ist so ein Ausdruck unserer Lebensfreude, des gemeinsamen Feierns. Und dir liegt auch dieser Zugang, deshalb kannst du uns da vielleicht auch nochmal mit reinnehmen. Danke.
Genau, auch da würde ich sagen, bin ich nicht so, ist Jordi eine Person, die das auch nochmal anders ausfüllt als ich. Deswegen wäre es sicherlich nochmal interessant gewesen, sie zu hören. Das Feiern, Freude haben, ich würde sagen, so ein bisschen enthusiastischer Typ, wobei ich jetzt auch nicht derjenige bin, der bei der Mir in der ersten Reihe tanzt. Das bin ich nicht. Das möchten die Menschen auch nicht sehen, weil ich einfach nicht gut tanzen kann. Das würde mitunter zu dem Bereich gehören, einfach feiern. Aber zu diesem Bereich gehört auch das Hoffnungsvolle, dieses nach vorne blicken, irgendwie zu wissen, Gott ist da, Gott ist präsent. Und klar, ich bin auch Mensch im Hier und Jetzt und ich sehe Probleme und ich sehe Hürden, aber ich weiß, Gott ist gut und Gott ist treu, und am Ende der Tage weiß ich, dass Gott zu seinem Wort steht, und das ist auch so ein Part dieses Bereichs, das mir einfach immer wieder Freude gibt. Mein Hochzeitsspruch ist in Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, den habe ich auch, also ich habe auch ein langes Studium hinter mir, und ich habe auch Exegesen geschrieben und eine Semantik und Syntax, alles erarbeitet, Exegesen ohne Ende geschrieben, also auch sehr wissenschaftlich studiert, aber mein Herz geht nicht so sehr auf in diesen Sachen, wie Markus das gerade erzählen konnte. Also Respekt. Und dafür liebe ich Markus auch, dass er das auch kann. Und auch wenn mein Prof auch gesagt hat, Alex, ich würde dir zumuten, auch eine Doktorarbeit zu schreiben, aber da würde ich null auf die Idee kommen, das zu tun. Ich nehme mir lieber die Zeit, einfach Gemeinschaft zu haben mit Leuten, Gott zu feiern. Und vielleicht merkt man das, wenn ich eine Gebetszeit habe, also ganz alleine abschotten in so einem dunklen Raum, das kann ich nicht. Ich nehme mir schon Gebetszeit natürlich für mich, so im Kämmerlein und so, wir kennen die Bibelstellen. Aber zum Beispiel ein Beispiel, wie das aussieht, ist, dass ich immer Musik anmachen muss. Das würde vielleicht jemand anderen stören, weil er die Ruhe braucht. Aber wenn ich bete, wenn in unserer jetzigen Gemeindeleitungssituation das ist für die normal, wenn die sagen, komm, wir beten. Ich mache immer Musik an. Und das stört die auch nicht, oder zumindest haben sie es noch nicht gesagt. Aber das ist dann irgendwie da ist das so ein, das hilft mir einfach auch da den Zugang zu haben. Eine Bibelstelle vielleicht, wir müssen ja auf die Zeit achten. Ach so, okay. Dann.
Ja, bei der nächsten Folie, Heiko, da kannst du erzählen, warum ich die wohl gewählt habe.
Bin ich gespannt. Genau. Also ich vorher schon kurz vorgestellt, Heiko, bin verheiratet mit Hanna seit 7 Jahren. Seit 2 Monaten haben wir einen 1-jährigen Pflegesohn bei uns. Und bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Koch gelernt. Und deshalb passt das Bild. Und war dann eine Zeit lang, habe ich 50-50 gearbeitet als Koch und in der Gemeinde als Jugendreferent. Und inzwischen bin ich zu 100% in der Gemeinde in Elmendingen im Süden. Und dieser Zugang ist der dienende Zugang. Und ich liebe es, anderen zu dienen. Also wenn Alex sich darauf freut, dass der Gottesdienst zu Ende ist, um Gemeinschaft mit den anderen Leuten zu haben, bin ich jemand, der sich einfach gerne hinstellt und beobachtet, wie es jedem gut geht. Also mich erfüllt es mit Freude und darauf zu achten, im Vorfeld sich zu überlegen, dass sich jeder wohlfühlt. Also für mich gehört hier auch Gastfreundschaft dazu, wenn Leute zu uns kommen, das Ganze vorzubereiten. Ich habe da eine riesen Vorfreude darauf, das ganze Zeug zu richten, hinzurichten und dann zu merken, hier entfaltet sich was, hier ist so ein Raum, wo sich Herzen öffnen können. Und da fühle ich mich, als Jesus steht neben mir und wir schauen das an und ich feiere dann innerlich. Das ist so der dienende Zugang. Ich wohne auch direkt am Gemeindehaus. Ich liebe es auch, Dinge zu tun, die keiner sieht. Und da so mit Jesus unterwegs zu sein, den manchmal regt es einen auch richtig auf, weil du dich fragst, warum lassen die Leute das ganze Zeug liegen oder so. Aber sich die Zeiten zu nehmen und dabei im Gespräch mit Gott zu sein, einfach die Dinge zu tun und sich dann darüber zu freuen, auch dass manchen fällt es gar nicht auf. Aber ganz egal, Jesus und ich, wir feiern das und das schmeckt sogar.
Ganz herzlichen Dank. Du wirst ja gleich auch noch mal zu dem nächsten Zugang etwas sagen. Da habe ich jetzt ein Foto von unserem Hofsommerfest, das jährlich stattfindet auf dem Museumshof hier in Barmbek gewählt. Das ist sozusagen die CGBN mit dem Schminkstand mitten im Trubel. Es gibt eben auch so einen aktionistischen Zugang zu Gott, Gott zu lieben, mitten im Engagement und auch der Konfrontation. Auf so einem Fest hat man ja auch irgendwie Gespräche mit fremden Menschen und ist irgendwie konfrontiert mit den unterschiedlichen Situationen. Erzähl doch mal, wie dir das eben auch auf diesem Weg geht, Gott zu erleben.
Also für mich sind das 2 Teile beim aktionistischen Zugang. Das eine ist, ich erlebe Gott, wenn mein Terminkalender proppevoll ist. Also ich bin einer, ich will das Leben schmecken, ich will unterwegs sein, ich brauche Aktion. Und ich habe lange gebraucht, weil ich mich immer gefragt habe, oh, ist das richtig? Und man sieht ja auch die Gefahren, weil man denkt, man ist dann so ein getriebener Mensch und immer wieder unterwegs. Und deshalb brauche ich auch andere Zugänge und ich brauche auch wieder die Zeiten, wo ich zur Ruhe komme, wo ich mich zurückziehen kann. Aber ich liebe es einfach, unterwegs zu sein. Ich liebe dabei, mit Jesus im Gespräch zu sein, neue Gedanken zu bekommen, auf Toilette oder wo auch immer, Impulse zu bekommen und bin da ganz dicht. Jetzt meine Kollegen oder so, der Simon in Elmendingen, der hat eher diesen Zugang in die Stille zu kommen, beginnt sein Tag in der Lobpreiszeit, eine Stunde irgendwie unterwegs zu sein, in den Besprechungen nochmal Gebet zu haben und zu formen. Ich kann da viel lernen und ich brauche das auch und es ist ein Zugang zu Gott. Aber ich bin dann so einer, ich hatte so dieses Bild von so einem Kleinkind. Und es gibt ja Kinder, die sind immer ganz eng bei den Eltern dran oder beim Vater und freuen sich auf dem Schoß zu sein. Und ich glaube, ich bin eher so ein Kind, ich schaue, ob der Vater da ist. Ich komme kurz hin, aber dann muss ich gleich wieder los und gleich wieder in Aktion. Und das erfüllt mein Herz, und da gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann solche Aktionen durchzuführen, andere Leute mitzunehmen, über den Glauben zu sprechen, dazu zu stehen, mit anderen im Gespräch zu sein, das fordert mich immer wieder heraus, aber ich verlasse hier meine Komfortzone. Es gibt ja die Komfortzone, auf der anderen Seite die Panikzone. Also wenn wir Dinge tun, wo wir denken, oh, jetzt Katastrophe irgendwie. aber es gibt auch so einen Zwischenraum, also so ganz sanft den ersten Schritt aus dem Boot zu tun und dann zu erleben, wie Gott eingreift. Heute Morgen auf dem Fischmarkt gewesen, auch so eine Aktion, einfach rauszugehen und dann erlebe ich, wie plötzlich, also ich komme in Moment, ich schaffe mir bewusst Momente, da sage ich nachher was dazu.
Super. Dann haben wir von dem aktionistischen Zugang, gehen wir mal wieder zu einem ganz anderen, nämlich zum schöpfungsorientierten Zugang. Gott in der Schöpfung, in der Natur zu lieben, ein bisschen anders als der kontemplative Ansatz. Das kann ja auch bedeuten, ich gehe in meinen Keller und bin da einsam bei Gott oder in eine Kapelle, ziehe mich irgendwo zurück. Das ist doch stark dieser Zugang in der Natur. Und Simon, das liegt dir und danke, dass du dazu was sagen wirst.
Ja, genau. Also ich empfinde das so total als ein Privileg im Prinzip, dass es mein Zugang ist, weil ich das so als total entspannt empfinde, dass man gar nicht unbedingt, oder dass ich das zumindest so empfinde, dass ich mich gar nicht unbedingt so auf die Suche machen muss, jetzt gar nicht unbedingt das Wochenende irgendwie freinehmen muss und in den Wald gehen muss, sondern Gottes Schöpfung ist ja im Endeffekt überall und das läuft mir einfach immer wieder im Alltag so über den Weg und begeistert mich einfach total, das so zu sehen, wie kreativ Gott ist, was er sich alles so überlegt hat, wie genial er sich das ausgedacht hat. Und das können irgendwie einfache Dinge sein, wie ein Sonnenaufgang über der Alster, wenn man morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und es können aber auch irgendwie spektakuläre Dinge sein, wie wenn man im Urlaub ist beim Schnorcheln und einfach diese Unterwasserlandschaft sieht. Und ich denke einfach jedes Mal, das kann kein Zufall sein. Da steht ein Gott dahinter, der so genial ist, so kreativ ist, dass er sich das ausgedacht hat und genau mir ganz persönlich damit immer wieder einfach so eine Freude macht, meinen Glauben damit so stärkt. Und das empfinde ich als totales Privileg.
Die Freunde hier alle gebeten, dass sie mal einen Bibelvers raussuchen, der ihnen wichtig ist auf ihrem Zugangsweg. Und Markus, liest du uns doch mal einen Bibelvers vor, der zu deinem Zugang passt.
Ja, das fiel mir schwer, dann Vers zu finden, muss ich sagen. Ich habe im Bibellesen auch nie so große Probleme gehabt wie
die anderen.
Ja, das weiß ich ja nicht. Das hast du gesagt. Es ist diese Situation, dass Paulus in Beröa ist, gerade aus Thessalonich weggetrieben wurde und so. Und er ist dann in Beröa und da heißt es über die Einwohner von Beröa, die Einwohner von Beröa waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Und mir geht das so, dass ich bin auch tatsächlich so aufgewachsen. Meine Mutter ist eine diskussionsfreudige Person und meine Geschwister auch. Wir haben teilweise 2-3 Stunden Mittag gegessen, weil wir in irgendeiner Diskussion uns verstrickt haben, die oft aber gut war, weil wir so als skeptische Menschen aufgewachsen sind. So, meine Mutter ist sehr spirituell, hat uns sehr auch christlich erzogen, aber weil sie auch alleinerziehend war, hat sie uns immer, eines der wichtigsten Dinge, die sie uns beigebracht hat, war, seid skeptisch. So, glaubt nicht Leuten einfach nur, weil sie euch irgendwas sagen, sondern prüft das nach oder so. Und ich bin dann oft auch mal auf Granit gebissen, so in Gemeinden, wenn das so war, dass ich dann eine Predigt gehört habe und mein Schritt war, okay, das muss ich mal erstmal nachlesen. Stimmt das überhaupt? Ich will da erstmal genau gucken, ob das sich wirklich so verhält. Jemand sagt mir ein Zitat und ich bin erstmal der fragt, wo steht das denn? Ist das wirklich ein echtes Zitat von ihm oder so? Selbst wenn es inspirierend ist, muss ich erstmal wissen, ob es stimmt. So, und ich muss sagen, dass ich mich bei den Leuten in Beröa immer ganz gut wiedergefunden habe. Weil ich dachte, man könnte ja auch denken, dass es eher negativ ist. Da kommt Paulus irgendwie Apostel Jesu Christi berufen durch Jesus selbst, die sollten vielleicht auch einfach glauben, aber die werden hier als Vorbilder dargestellt. So, ne? Die prüfen erstmal nach, stimmt das alles? Ist es wirklich in Übereinstimmung mit dem, was Gott sonst gesagt hat?
Ja, ich habe mal einen Bibelvers rausgesucht für den kontemplativen Menschen. Wir, wenn wir in das Markus-Evangelium schauen, gleich im ersten Kapitel werden wir so in das Wirken Jesu mit reingenommen. Wir lesen da, dass er am Tag unterwegs war, dass abends alle Kranken zu ihm gebracht wurden und alle Geplagten. Also das ging bestimmt bis spät in die Nacht. Ich denke bestimmt weit nach Mitternacht. Und dann heißt es in Markus 1, Vers 35, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Und ich denke noch an einen anderen Psalm, nämlich Psalm 131, Vers 2, der nochmal diese Stille und Ruhe und Intimität mit Gott beschreibt. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. In den Psalmen finden wir ganz viele Bibelverse, wo diese friedevolle Ruhe, Einsamkeit, aber eben auch zugleich Intimität mit Gott ausgedrückt wird. Und Jesus, der mit Sicherheit auch den aktionistischen Zugang hatte, der tagsüber volles Programm hatte, mit unzähligen Menschen zusammen kam, beziehungsorientiert war, hat auch immer wieder sich diese einsamen Momente, in dem Fall vor Tagesanbruch, gesucht, um eben auch diesen Zugang zu pflegen. Ja, Alex, du hast wahrscheinlich einen beziehungsorientierten Vers für uns.
Ja, ich habe eigentlich keinen Vers rausgesucht. Ich dachte, Markus kann die ganzen Verse raussuchen. Und zwar es war auch die Anfrage auch nach einer Person, die das vielleicht auch beschreibt. Und ich wollte das eigentlich schon direkt an Jesus auch festmachen, weil Jesus natürlich so der Beziehungsmensch war. Er war derjenige, der Beziehung gesucht hat. Und ihm war manchmal zum Frust der Pharisäer manche Sachen einfach egal. Ja, wo man denken würde, also manchmal denke ich, vielleicht sind wir so ein bisschen pharisäerisch und halten an Sachen fest, aber vielleicht sollten wir auch mehr Beziehungen suchen. Und klar, eine Bibelstelle, Johannes 2, Jesu erstes Wunder, ja, das ist für mich irgendwie ein Paradebeispiel. Was macht Jesus da? Er macht es möglich, Wasser zu Wein. Warum? Damit die Leute auf einer Party fröhlich sind. Damit sie, ja, vielleicht passt das auch ein bisschen so zu dem, was Heiko auch empfindet, aber eigentlich, er rettet eine Hochzeit, ja, und der Wein ist sogar richtig, richtig gut und einfach nur, damit die Leute Spaß haben und fröhlich sind. Das ist ja ein Wunder, wo man gerne mal seine Sachen hinterfragen darf und muss auch, ja, und sagen würde, Jesus, warum? Aber das zeigt mir irgendwie, dass es Jesus ganz, ganz wichtig gewesen, einfach auch Gemeinschaft miteinander zu haben. Vielleicht ganz kurz und knapp.
Genau, der Zugang an Betung, da fehlen wir in den Psalmen natürlich unzählige Bibelverse, aber eben auch gerade Paulus in seinen Briefen schreibt doch immer wieder und ganz besonders, dass wir ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sind, dass wir als Menschen, so wie wir sind, mit unserem gesamten Leben eigentlich einen Lebensstil der Anbetung haben und Gott eigentlich mit allem ehren, von morgens angefangen, wenn wir aufstehen, bis wir uns abends niederlegen. Also die Bibel ist voll von diesen Versen, dass wir Gott anbeten mit unserem Leben, aber dann eben auch mit Instrumenten, mit unserer Stimme. Ja, also da ist ja dann in der Bibel auch aufgezählt, welche verschiedenen Instrumente, und man bringt alles zusammen, um, ich sage mal, Gott ein großes Orchester zusammenzustellen. Deshalb feiern wir auch in jedem Gottesdienst Lobpreis zusammen, weil das einfach ein besonderes Element ist, aber eben auch für viele ein starker Zugang, Gott zu erleben, indem man gemeinsam Gott Lieder singt, Gott anbetet. Ja, du nochmal jetzt zum dienenden und zum aktivistischen Zugang, Heiko.
Also die Bibelstellen geht nachher auf Markus zu, ob die auch da stehen. Markus 10 und ich glaube Matthäus 20, wo es um den Rangstreit der Jünger geht und sie sich fragen, wer ist der Größte und wer darf später bei Jesus sitzen? Und Jesus sie dann lehrt, sie auf die Seite nimmt und sagt, wer der Größte sein will in meinem Reich, der diene, der sei ein Diener. Und dann für mich Jesus selbst als Vorbild, der den Jüngern die Füße wäscht und sagt auch zu Petrus, lass dir diese Füße waschen, sonst hast du keinen Anteil an mir, sonst hast du keinen Anteil am Reich Gottes. Also diese dienende Haltung gegenüber anderen, das bewegt mich und das ist mir dazu gekommen. Und zum Aktivistischen, da sind mir auch Personen gekommen wie ein Petrus, der mich begeistert, der irgendwie so sein Herz auf der Zunge hat, der vorangeht. Er findet mich da aber auch wieder, dass er plötzlich irgendwie in einer Situation ist und Jesus verleugnet, der auch immer wieder diese Zeiten braucht, auf sein Herz angesprochen zu werden. Jesus, der auferstandene Herr, wie er zu Petrus geht, ihn fragt, hast du mich lieb? Jemand, der vorangeht. Und Bibelvers Philipper 4, Vers 13, ich schaue immer auf dich, Philipper 4, Vers 13, heißt es, ich vermag alles durch den, der in mir mächtig ist.
Ja, mir ist so ganz spontan Natürlich auch David eingefallen. Also ich finde die Psalmen einfach unglaublich genial. Und da gibt es ja auch ganz viel so diese bildhafte Sprache, wie er einfach beschreibt, wie genial Gott sich Dinge ausgedacht hat. So ein Psalm, der mir da einfach immer wieder wichtig wird, ist so Psalm 139. Und da sagt er in Vers 14, wie großartig ist alles, was du geschaffen hast. Und genau, da geht es mir auch einfach so. Das kann ich so, könnte ich so direkt unterschreiben. Und genau, in den Versen davor beschreibt er, wie sozusagen ein Kind im Leib seiner Mutter entsteht und wie genial Gott sich das ausgedacht hat. Und bei mir ist so, ich würde gar nicht so sehr sagen, nur dieses Naturding, sondern auch einfach Gottes Schöpfung. Auch, dass ein Kind so im Leib seiner Mutter entsteht, das finde ich, ist so ein krasses Wunder. Oder wenn man so ein kleines Kind auf dem Arm hat, einfach so zu sehen, wie das alles zusammenspielt und wie Gott sich das überlegt hat.
Jetzt ist natürlich die Frage bei so vielen verschiedenen Zugangswegen, wie pflegen wir unsere besonderen Zugänge, zu denen wir tendieren, weil wir einfach solche Persönlichkeiten sind, wie bewahren wir das, wie pflegen wir Beziehung zu Gott, wie geben wir Gott die Möglichkeit, in unser Herz zu sprechen, weil wir uns da irgendwie auch Zeit für diesen Zugang nehmen. Markus, vielleicht magst du kurz mal erzählen.
Ja, ich habe... Der heilige Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, der hat mal gesagt, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Das hat dann später auch der Reformator Calvin aufgegriffen am Anfang von seiner Institutio und so. Und der Satz ist mir so ein bisschen zum Leitmotiv auch von vielen Dingen, die ich mache, geworden. So, ich versuche, Wahrheit herauszufinden auf allen Wegen, die es gibt. Und was ich herausfinde, von dem bin ich überzeugt, dass Gott irgendwie damit umgehen kann. Und das heißt irgendwie für mich ganz oft einen skeptischen, kritischen Geist zu behalten auf eine wohlwollende Weise, wenn ihr so wollt. Also ne, wenn ich sage, ich frage nach, wo steht ein Zitat, nicht mit dem Grundanliegen, hey, du willst mich doch anlügen, das stimmt überhaupt, hat er gar nicht gesagt. Sondern einfach so, ey, ich würde das gerne mal im Kontext lesen, wo hat er das gesagt? Du hast es gelesen, ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, das scheint mir irgendwie klug zu sein oder so. Ich habe mir schon vor ein paar Jahren während des Studiums angewöhnt, neben meinem... Mein Bibellesen am Morgen und meiner Gebetszeit eine halbe Stunde oder Stunde mir zu nehmen, indem ich in der Zeit, in der ich irgendwie andere Bücher lese, und das sind dann keine Romane oder Krimis oder so, sondern irgendwelche akademischen, theologischen Bücher, auch viel Philosophie, die ich lese, einfach um mich am Morgen wach zu bekommen, auch intellektuell wach zu bekommen. Und am Anfang fiel mir das auch nicht so leicht, muss ich sagen, aber es ist eine Sache, die man irgendwie einübt, vielleicht auch wie ein kontemplatives Gebet, und ich merke, dass mir das auch ein Stück weit eine Routine in Alltag gibt. So, ich merke, dass ich dadurch hell bin, wenn ich auf die Arbeit komme. So, ich brauche keinen Moment, an dem ich irgendwie erstmal ankomme, sondern ich bin oft schon ganz da. So, und die Gedanken, die ich am Morgen gelesen habe, die begleiten mich den Tag, die bewege ich, und die helfen mir oft auch irgendwie auf Situationen zu reagieren, weil ich spannend finde, wie Gott ganz oft das, was ich morgens gelesen habe, das vielleicht total in Elfenbeintürmen produziert wurde, in irgendeiner Weise in Übereinstimmung steht mit dem, was ich am Tag in irgendeiner Weise, was ich begegnen muss oder so.
Ja, magst du was zu deinem beziehungsorientierten Ansatz sagen?
Vielleicht kurz zu beiden. Also beziehungsorientiert ist ganz einfach. Wenn ich Momente merke, wo ich so ein bisschen down bin oder angestrengt bin, dann merke ich, ich brauche Menschen um mich herum. Das habe ich gemerkt nach meiner Masterarbeit. Ich habe 6 Monate an meiner Masterarbeit geschrieben. Schon ein dickes Thema. Und ich habe mich sozial dumm gefühlt irgendwie. Das klingt zwar blöd, aber ich habe gemerkt, ich brauche Menschen. Ich brauche Menschen um mich herum. Und am besten Menschen, die Jesus lieb haben, die mich auch mit aufbauen und wo wir dann einfach in Gemeinschaft treten. Das finde ich immer wichtig, dann irgendwie einen Gedanken zu haben, sich nicht abzuschotten. Ich bin auch ein Büromensch, ich mag es auch so für mich, manchmal Momente einfach Sachen durchzudenken, aber auch zu wissen, ich mache die Tür nicht zu. Ein paar meiner Leute wissen es, dass ich einfach mal anrufe und sage, wollen wir essen gehen zusammen oder so. Also Essen ist eines der wundervollsten Dinge, die uns der Herr gegeben hat. Ja? Das ist so gemeinschaftsfördernd. Genau, also so vielleicht zum Gemeinschaftsding finde ich noch am einfachsten, dann Lobpreis, Anbetung. Ich bin selbst Lobpreiser und Anbeter. Ich spiele Gitarre und singe gerne. Und das, und ich merke auch, gerade in Momenten, wo es vielleicht ein bisschen schwierig ist, also das hatte ich ja vorhin gesagt, wir haben gerade in der Gemeinde eine Situation, die wir ein bisschen durchkauen müssen gerade, und die Zeit einfach in Anbetung und Lobpreis zu nehmen, dann bin ich auch eher derjenige, der vorschlägt, komm, ich schnapp mir eine Gitarre und wir laufen jetzt in den Saal und preisen einfach Gott. Ja? Und das ist so ein Moment, wo ich denke, es ist wichtig, eine ganz kurze Bibelgeschichte dazu, in Daniel 6, ist das die Löwengrube? 6, ne? Mhm. Daniel 6, danke. Daniel 6, ist die Geschichte, dass verboten wird, irgendwelche anderen Götter anzubeten und nur der Darius soll angebeten werden. Aber das ist Daniel eigentlich egal. Was tut er? Der steht am offenen Fenster und betet Gott an. Und dann sind natürlich da die Fürsten und sagen, ah, darauf haben wir gewartet, ihn zu erwischen. Und der kommt in die Löwengrube. Also das ist ihm egal. Also eigentlich ist ihm alles egal. Das ist eigentlich dumm. Ja, das ist, also ich liebe es, wenn Verstand und Glauben zusammenwirkt. Also das ist für mich keine Sache, die man trennt. Aber eigentlich ist das nicht gerade so schlau, was er tut. Aber ihm ist egal. Er betet einfach Gott an, weil er weiß, er ist ein Kind Gottes und Gott gebührt alle Ehre. Also er muss sich nicht dazu zwingen, aber sich diese Momente trotzdem zu suchen, Gott einfach zu loben, anzubeten.
Da habe ich auch noch eine ganz nette Geschichte gefunden von einem, der Unternehmer war, der diesen Anbetungszugang hatte und der öfter in seiner Firma komplizierte Entscheidungen treffen musste, schwierige Meetings hatte. Der unterbricht das dann, setzt sich in sein Auto, fährt so lange um den Block, während er Lobpreis hört. Und wenn dann Frieden bei ihm einzieht, dann geht er wieder in das Meeting und trifft die Entscheidung. Also er würde sagen, Lobpreis ist für ihn der Kanal, seine Entscheidungen zu treffen oder in schwierigen Meetings nachher zu wissen, was er tun soll. Also auch eine ganz praktische Möglichkeit für einen Unternehmer, der sagt, so, wir machen jetzt hier mal eine Pause, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten und er geht schnell in sein Auto und fährt dann da irgendwie um die Blöcke und hört Lobpreis. Also ja, wenn er der Chef ist, müssen Sie das ja wohl. Ne? Also insofern interessant. Also ich glaube, wir können uns immer wieder, egal welchen Zugang wir haben, solche Lücken nehmen, einfach um diese Nähe zu Gott herzustellen, je nach unserem Zugangsweg. Simon, magst du noch was sagen? Wie kriegst du das denn hin in deinem Alltag, diesen Zugang zu pflegen?
Ja, wie gesagt, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, also das ist eigentlich das Coole, dass ich das Gefühl habe, ich muss gar nicht unbedingt mir jetzt mega Zeiten dafür nehmen, sondern es reicht, wenn ich mir sozusagen vornehme, mit offenen Augen einfach durch meinen Tag zu gehen und ich kann mich auf Gott verlassen, dass er mir irgendwo an diesem Tag was schenken wird, ja, wo ich einfach seine geniale Schöpfung erkennen kann. Und das andere, was ich mache, ist dann einfach, dem dann auch Raum zu geben. Also beispielsweise, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und die Sonne geht über der Alster auf, dann auch einfach vielleicht mal das Fahrrad hinzustellen, einfach sich 10 Minuten, 5 Minuten auf die Bank zu setzen und Gott einfach die Ehre dafür zu geben, ja, dass er mir das so in diesem Moment schenkt.
Genau, zum aktionistischen Zugang vielleicht am besten zu erklären im Gegensatz zu meiner Frau. Wir haben uns mal in einem ruhigen Moment die Aufgabe gestellt, über eine Geschichte zu schreiben und sich vorzustellen, ich bin ein Boot. So, und ich habe geschrieben, ich bin ein U-Boot und ich bin auf Achse und ich bin unterwegs und ich will Abenteuer erleben. Und manchmal komme ich aber auch in den Hafen zurück. Meine Frau hat geschrieben, ich bin ein kleines Ruderboot. In einem Tümpel, in einem Teich. Man kann da jetzt viel reininterpretieren, machen wir jetzt hier nicht. Aber vom Zugang her weiß sie um meinen Zugang zu Gott. Und sie weiß, dass ich ein Abenteurer bin. Und sie weiß, dass ich darin aufgehe, so eine Mia zu organisieren, irgendeine Aktion, Leute mitzunehmen. Und sie gibt mir diesen Freiraum. Und sie sagt, okay, zieh du los. Mir ist es zu viel, ich brauche das nicht. Ich brauche meine Enten und meine Frösche hier am Teich. Und dann komm du wieder zurück und wir merken dann auch, wenn ich jetzt zurückkomme, wir brauchen dann wieder die Zeit, um zueinander zu finden und bewusst solche Dinge anzugehen, das einzuplanen und das auch in Absprache mit meiner Frau und eben bewusst, wo ich vorher angesetzt habe, mir bewusst vorgenommen zu haben, Situationen zu schaffen, wo ich die Komfortzone verlassen muss. Dienender Zugang ist eigentlich genauso, sich es immer wieder vorzunehmen, diesen Raum zu schaffen, zu sagen, ich möchte anderen dienen, zu fragen für den heutigen Tag, was für Begegnungen schenkst du mir heute? Und dann sich zu überlegen, wie kann ich den anderen erheben, wie kann ich den anderen hochsetzen, was kann ich darin freisetzen? Da ist so viel Potenzial, da sind so viele Dinge, ich kann so viele Dinge hineinsprechen und dann zu sehen, wie Gott in dem mächtig wird. Genau.
Ja, herzlichen Dank. Ihr fragt euch vielleicht, ja, was nehmt ihr heute mit? Uns war wichtig, mit dieser Runde und diesen Zugängen, die wir aufgezeigt haben, euch einmal Mut zu machen, euren besonderen Weg zu entdecken, wenn ihr euch dessen vielleicht noch gar nicht so bewusst wart, was eigentlich euer primärer Zugangsweg zu Gott ist. Wir möchten euch aber eben auch entlasten. Vielleicht habt ihr manchmal gedacht, ja, die anderen machen immer das und das, die lesen so und so viele Stunden Bibel oder hören so lange Lobpreis, das ist gar nicht so meins. Und ihr dachtet irgendwie, ihr seid irgendwie falsch, weil die anderen anders sind. Aber Gott hat uns in einer Vielfalt geschaffen und niemand muss genau so Gott erleben. Vielleicht unterhaltet ihr euch nach dem Gottesdienst und die eine Person, die hat es geliebt, die Predigt zu hören und ihr dachtet, oh, das ist das Predigt zu hören, irgendwie, das ist irgendwie nicht so euer Ding und ihr geht dafür im Lobpreis auf oder jemand anders, für den beginnt vielleicht erst das Champions-Finale, wenn er den Kaffee kochen kann hinterher. Also wir sind verschieden und das ist gut so. Und das ist irgendwie auch wichtig, das anzunehmen und es auch gegenseitig in so einer Gemeinde zu respektieren, dass wir gegenseitig uns wertschätzen mit unseren sehr verschiedenen Zugängen, dass wir uns nicht gegenseitig den eigenen Zugang aufdrücken und sagen, ja, wenn du das nicht so und so machst wie ich, dann kannst du ja eigentlich gar nicht so Beziehung zu Gott pflegen, sondern das geht auf sehr verschiedene Weise. Also lebt das, was Gott in eure Persönlichkeit besonders hineingelegt hat. Dazu wollen wir ermutigen, aber eben auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Vielleicht war ja jetzt ein Weg dabei, wo ihr gedacht habt, oh, das ist gar nicht so meins. Also Bibel lesen, also okay, so Losungsheft, ein Vers, das geht, oder Bibel-App, so im Handy ein Vers, aber mehr ist nicht. Vielleicht entdeckt ihr doch, dass wenn ihr euch mal ein bisschen mehr Zeit nehmt und es eine Gewohnheit werden lasst, dass da doch etwas wächst. Vielleicht wird es nie euer erster Zugang, aber vielleicht entdeckt ihr, dass es doch eine Bereicherung ist. Oder jemand, der so in der Stille ist, vielleicht ist es doch mal interessant zu sagen, ich probiere es mal aus, ich mache mir mal Lobpreis an. Und vielleicht merkt ihr, dass das bereichert mich doch. Also, dass wir einfach in unserem Glaubensleben auch eine Vielfalt kultivieren. Und trotzdem dürften die primären Zugänge eure bleiben, die ihr auch pflegt. Aber eben auch nochmal als Ermutigung so, pflegt das, wo ihr Gott besonders begegnet. Und seid euch sicher, Gott sucht einen Zugang zu euch auf sehr verschiedenen Wegen. Und seid offen für diese liebevollen Wege, die Gott euch gibt. Da gibt es noch viel zu entdecken. Und jeder Zugang birgt ja die Gefahr, dass wir uns auf den besonders beschränken. Aber es ist ja wichtig, dass unser Leben eine Balance hat, dass immer Input und Output zusammengehören, dass Ruhe und Aktion immer eine gesunde Balance hat. Sicher in den Prozenten, wie wir eben veranlagt sind. Aber nur 100% Ruhe oder 100% Aktion kann es eigentlich nicht sein. Wir brauchen eine Ausgewogenheit. Zu der Intimität mit Gott muss immer auch wieder die Beziehung zu anderen Menschen gehören, weil das Doppelgebot der Liebe einfach zusammengebunden ist. Und Paulus ist ja ein gutes Beispiel, der schreibt, dass er in den dritten Himmel entrückt war, also was immer er da für eine starke Gottesbegegnung hatte. Aber er war jemand, der den Himmel auch immer wieder im Alltag zu den Menschen gebracht hat. Also insofern diese Balance halten in dem Radius, den unsere Persönlichkeit bietet, das war uns einfach wichtig. Niemand muss nach Schema F glücklich werden. Gott gibt uns ganz unterschiedliche Wege, individuelle Wege. Aber macht euch auf die Suche, pflegt eure Wege, entdeckt noch neue Wege, tauscht euch darüber aus. Das sollte heute mutmachend sein in diesem Gottesdienst. Und wir werden ja gleich eine Lobpreiszeit haben, wo die besonders auf ihre Kosten kommen, für die das der stärkste Zugang ist. Aber wer beziehungsorientiert ist, feiert ja hier auch gemeinsam, also hat da auch gleich einen Bonbon mit dabei, auch wenn Musik nicht der vorderste Kanal ist. Nachher gibt es aber noch eine Menge Gemeinschaft und genau, wer mehr kontemplativ ist, genau, und da kann man sich dienen, wer kontemplativ ist, der kann ja heute Nachmittag entweder noch rausgehen oder sich in seinen gemütlichen Ohrensessel setzen und auch noch so seine Zeit der Stille pflegen. Aber nehmt bewusst in die verschiedenen Zeiten des Lebens Gott mit rein. Und es gibt einfach auch verschiedene Lebensphasen. Ich denke, für einen kontemplativen Menschen ist es herausfordernd, wenn er plötzlich nicht mehr als Single lebt, sondern womöglich Familie hat und als erstes Drillinge bekommt. Ich sag mal, das sind natürlich krasse Herausforderungen. Aber auch da, denke ich, ist es wichtig, dass man dann im Gespräch bleibt. Wie kann ich meinen Zugang in einer anderen Lebensphase noch leben? Also vielleicht muss dann ein kontemplativer Mensch, wenn er dann vielleicht noch einen aufregenden Beruf hat, wo er jetzt nicht im Tresorraum einer Bank immer eingeschlossen ist tagsüber, sondern irgendwie auch noch vielleicht in einem Großraumbüro arbeiten muss. Vielleicht muss der dann mit seiner Ehefrau und seinen Kindern ausmachen, auf dem Rückweg der Arbeit halte ich irgendwo an, irgendeine Sackgasse irgendwo und bleib einfach in Ruhe im Auto sitzen und habe meine halbe Stunde, die brauche ich einfach, bevor ich ein fröhlicher und entspannter Familienvater zu Hause sein kann. Also wir haben unterschiedliche Lebensphasen und manchmal gehen bestimmte Dinge nicht so gut wie in anderen Lebensphasen. Auch da müssen wir kreativ sein und vielleicht nochmal andere Zugangswege zu Gott entfalten oder eben mit unseren Beziehungen, die wir leben, Wege absprechen, wie wir unsere Zugänge auch in den Alltag integrieren können und da einfach respektvoll miteinander umgehen. Wir wollen alle geistlich wachsen. Wir wollen unseren Gott immer mehr lieben und dazu braucht es ein geistliches Wachstum, dafür brauchen wir diese Zeiten und da sollte dieser Gottesdienst oder dieser Teil des Gottesdienstes Mut machen, dass ihr in diese Vielfalt einfach mal eintaucht, aber für euch zu Hause das nochmal buchstabiert, wie ihr das umsetzen könnt. Vielen Dank, ich spreche noch ein Gebet und dann werden wir gleich eine Lobpreiszeit haben. Da danke ich schon mal der Band dafür, dass sie das vorbereitet hat. Und wir werden im hinteren Bereich Segnungsteams haben. Vielleicht gibt es auch von der Mia noch irgendein Team, was sich spontan hinstellt. Es kann ja gut sein, dass auch Teilnehmer der Mia einfach sich gern nochmal bei Mia-Leuten von der Jugendleitertagung segnen lassen wollen für irgendeinen bestimmten Aspekt. Also wäre schön, wenn von euch Leitern, wie auch immer, ihr einfach noch ein Team hinstellt an unseren Leitsatz da hinten, dass dann auch noch ein Jugendteam da ist, das für die betet, die besonders von euch gesegnet werden möchten. Ich bete noch einmal. Vater im Himmel, danke, dass du auf uns zugehst. Dass du in Jesus Christus längst auf uns zugegangen bist. Dass du uns anbietest, deine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Dass du uns vergibst. Dass du uns Befreiung schenkst, dass du uns herauslöst aus allem Bösen und dass du jetzt deine Liebe versprühst für uns, dass du, Heiliger Geist, wenn wir das wollen, Raum nimmst in uns mit deiner ganzen Freude, deinem Frieden. Danke Gott, dass du Beziehung zu uns suchst und dass du uns beziehungsfähig machst. Und Vater im Himmel, du bist ein Gott, der hautnah mit uns unterwegs sein will. Du möchtest, dass wir durch unser Leben diese Intimität mit dir pflegen, ganz quer durch die Zugänge, so wie es für uns passt und wie wir es leben und erleben können. Und wir bitten dich jetzt in unser Leben, dass du Platz nimmst. Wir wollen dir unser Lebenshaus öffnen mit allen Räumen, die es da gibt. Komm du und du nimm Platz in unserem Leben und wir wollen mit dir Gemeinschaft pflegen. Mit dir und miteinander. Und wir wollen dir unser Leben anvertrauen. Und da, wo du unser Leben berührst, da wird unser Leben reich. Da wird unser Leben heil. Danke, dass all das Übernatürliche von dir in unser Leben fließt. Und das brauchen wir in unserem Alltag. Und wir bringen dir unser Leben neu. Wir bringen dir die Woche, die kommt. Füll du unsere Woche, füll du unsere Gedanken, unser Herz, unsere Sinne. Danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Wir brauchen dich. Ohne dich verhungern wir. Ohne dich verkümmern wir. Zieh du in unser Leben ein und wir wollen dir alle Schlüssel geben, die es für unser Lebenshaus gibt. Jeder Zugangsweg soll dir offen sein. Danke, dass wir dich jetzt gemeinsam feiern und loben können. Du bist ein Gott der Vielfalt. Du bist ein Gott, der genial und großartig unter uns allen individuell wirkt. Wir laden dich ein. Komm du und berühre uns. Amen.